Ich bin heilfroh, dass Trump, also was den Ukraine-Krieg anbelangt, da wirklich auf der richtigen Schiene ist. Wir haben jetzt 80 Jahre Kriegsende, Zweiter Weltkrieg in Deutschland. Viele wissen gar nicht mehr, was Krieg ist. Aber wir müssen auch raus aus diesem kalten Kriegsmodus mit Russland. Der Krieg ist nicht zu drehen einfach im Sinne eines Sieges über Russland. Das war immer illusorisch. Ich meine, man kann es ganz krass sagen. Also was Europa macht, ist vollkommen uninteressant.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und ich freue mich, dass wir heute einen prominenten Gast bei uns in der Sendung haben. Es ist ehemaliger der Brigadegeneral außer Dienst, Erich Wadt, ehemaliger Sicherheitsberater, vor allem von Angela Merkel, ehemaliger Bundeskanzlerin. Erich Wadt hat ein Buch geschrieben, es heißt Ernstfall für Deutschland, ein Handbuch gegen den Krieg. Sie finden es auf der Bestsellerliste. Wir werden selbstverständlich auch Deutschland noch thematisieren, aber zuallererst interessiert mich, Herr Wadt, vielen Dank, dass Sie Zeit haben, mich interessiert, wie Sie diese Szene im Oval Office in Washington gesehen haben. Wie haben Sie das verfolgt? Da wird ja jetzt wild drumherum geschrieben. Die Europäer sind großmehrheitlich empört. Wie haben Sie diesen Rauswurf Zelenskys von Donald Trump gesehen? Wie lautet Ihre wichtigste Erkenntnis von diesem Treffen in Washington?
Naja, die Methoden von Donald Trump kennt man ja so mittlerweile. Und ich muss sagen, ich bin immer bei allen gegensätzlichen Meinungen immer für respektvollen Umgang miteinander. Ich finde, das ist gerade in der großen Politik total wichtig, dass man den anderen als Menschen, auch als Zelensky betreffend, eben als Führer einer Nation wahrnimmt, die im Krieg, im Kampf ist, gegen eine Aggression von außen. Aber ich muss sagen, Trump hat in seinen Aussagen, also mit seiner klaren Haltung, die er auch darüber gebracht hat, auf eine sehr ruppige Art natürlich, deutlich gemacht, dass Amerika und auch Russland Frieden wollen, dass sie raus aus diesem Krieg wollen, weil es seit Monaten, eigentlich seit Jahren, keine militärische Lösung gibt, und dass man einfach verhandeln muss. Und das ist die neue Message. Und das ist dabei so ein bisschen aneinander geraten. Aber ich fand auch die Bemerkung des amerikanischen Präsidenten sehr, sehr wichtig, als er sagte, während wir hier reden, sterben Menschen auf dem Schlachtfeld, junge Ukrainer, junge Russen. Und das ist für mich auch so ein Motiv immer gewesen, auch in der Vergangenheit, dass ich gesagt habe, wir müssen raus aus diesem Krieg. Und das ist die Message, die er auf seine Art natürlich rübergebracht hat. Und das steht jetzt erstmal im Raum. Und er hat ja auch was bewegt. Die Europäer haben sich am letzten Sonntag in London getroffen. Sie bilden eine Coalition of the Willing zur Unterstützung der Ukraine einerseits, aber andererseits auch, um einen Friedensplan auszuarbeiten. Und genau diese Hausaufgabe haben die Europäer in den letzten 3 Jahren nicht gemacht. Und ich bedauere das sehr. Ich bedauere, dass erst ein ziemlich erratisch wirkender Donald Trump daherkommen muss, um uns daran zu erinnern, dass das der richtige Weg ist. So sehe ich das. Und da ist jetzt Dynamik aufgekommen. Ja, die Europäer reagieren tatsächlich wie ein Hühnerhaufen und meinen, je mehr man gackert, umso wahrer ist das, was man sagt. Viele sind da noch im alten Film, also gerade in Deutschland, nicht? Also der neue Film heißt Waffenstillstand, Frieden, Ausgleich zwischen den USA und Russland. Und das ist eine gute Nachricht für Europa, das ist eine gute Nachricht für Deutschland und es ist auch eine gute Nachricht für die Ukraine, diesen sinnlosen Krieg zu beenden. Das muss man einfach sehen. Und die Europäer sind jetzt aufgefordert, da auch teilweise 180-Grad-Volten zu drehen, um sich neu aufzustellen zu dem ganzen Thema. Vor allen Dingen auch Deutschland.
Sie haben ja diese erratische Art von Donald Trump angesprochen, wenn Sie jetzt so ein bisschen die letzten Aktionen, die letzten Maßnahmen, die letzten Voten auch vielleicht Revue passieren lassen. Ist das für Sie eine in sich konsistente Strategie, die der amerikanische Präsident da verfolgt? Oder wirkt das wirr, emotional getrieben? Was glauben Sie?
Nein, das glaube ich mittlerweile nicht mehr. Also er wirkt schon auf den ersten Blick ziemlich unberechenbar. Aber eigentlich sieht man sehr deutlich, und das hat man auch in der ersten Amtszeit deutlich gemerkt. Sein Mundwerk ist ziemlich locker, schwer kalkulierbar das Ganze, das ist richtig. Aber der Colt sitzt nicht locker. Also er ist beim Einsatz vom Militär sehr konservativ. Und für mich als Soldat ist das sehr sympathisch. Die Kriegstreiber sind ja eher im, ich möchte mal sagen, im linken, im liberalen, im woken, im grünen Lager. Und er ist einer auf der republikanischen Seite, der Frieden will. Und das ist wichtig, diese Grundlinie. Er will Deals, er macht Deals, ja. Und er natürlich, hinter dem Treffen im Oval Office steckt auch der Wunsch natürlich nach einem Abkommen mit der Ukraine bezogen auf die Bodenschätze. Da sind die Ukrainer jetzt ja auch weich geworden und sie werden das abschließen mit den USA. Daran sieht man natürlich auch, dass er starke Wirtschaftsinteressen hat. Aber das hatten die Amerikaner immer, auch bei ihren Kriegen außerhalb der USA und in der Welt. Und er macht das einfach deutlich. Und was mir am Trump auch gefällt, er zeigt offen, um was es in den internationalen Beziehungen prioritär geht, nämlich um strategische Interessen, um Macht- und Einflusspolitik und nicht um prioritär um Normen, um Werte, um auch um das Völkerrecht. Ich meine, das sind für uns Deutsche große Werte, die ich halte sie auch für nach wie vor für richtig. Aber die internationale Politik folgt anderen Regeln. Das muss man einfach sehen. Und das müssen wir Deutschen wieder neu lernen, glaube ich. Besonders eine ganz bestimmte Gruppe von Deutschen.
Wie würden Sie Präsident Zelensky beurteilen, jetzt nach diesem Treffen, vielleicht auch mit Blick in die Zukunft? Wie sieht die Zukunft von Wolodymyr Zelensky aus?
Naja, Donald Trump hat das ja auch angemahnt, die politische Legitimation von Herrn Zelensky. Ich denke, es ist dringend notwendig, dass wir Wahlen durchführen in der Ukraine. Die sind ja lange aufgrund des Kriegsrechts gar nicht durchgeführt worden, dass er vor allen Dingen Bestätigung bekommt, dass wir wirklich, ob es wirklich so ist, dass über 50% der Ukrainer eine Weiterführung dieses Krieges wollen. Ich bezweifle das. Ich glaube, dass wenn er sich demokratisch legitimieren müsste in Wahlen, dass er sang- und klanglos da untergehen würde und dass es für die Ukraine auch einen neuen Weg geben muss, einfach jetzt aus diesem Krieg herauszukommen. Denn dieses Land wird ja annähernd komplett zerstört und die Abnutzung auch ist enorm, auch nicht nur der Streitkräfte. Und das Personal der ukrainischen Armee fehlt ja zusehend. Das heißt, sie können im Grunde genommen ihren militärischen Auftrag mittel- bis langfristig gar nicht mehr durchführen. Es ist nicht nur eine Frage der fehlenden Waffen. Es ist einfach so, dass die Ukraine militärisch am Ende ist. Und dann können die Briten noch so viele Luftabwehrwaffen liefern oder wir kommen wieder mit Waffenlieferungen. Es dreht den ganzen Krieg nicht. Und das ist immer mein Petitum gewesen. Es hat ihn auch nicht gedreht in den letzten 2 bis 3 Jahren, unsere Waffenlieferungen. Sie waren wichtig für die Ukraine. Und es gab immer nur ein rationales Ziel unserer Waffenlieferungen, die Bereitschaft für Verhandlungen zu erhöhen und die Ausgangsposition der Ukrainer für Friedensverhandlungen zu verbessern. Das war immer mein Petitum und im Grunde genommen das einzig rationale Ziel. Und mittlerweile sind die Europäer auch so weit, dass sie sagen, ja, wir liefern Waffen weiter mit dem Ziel, die Verhandlungsposition der Ukraine zu verbessern für Verhandlungen mit Russland. Also Gott sei Dank sind die Europäer nach 3 Jahren Krieg endlich auf dieser Schiene.
Wer keine Waffen oder vorübergehend zumindest keine Waffen, keine Militärhilfe mehr leistet, ist Donald Trump, ist die USA. Was bedeutet das für diesen Krieg?
Ja, das bedeutet auch, dass man ihn dringend beenden muss. Also die Europäer, ich meine, wir können alles zusammenkarren, was wir wollen, und dann an Waffen weiter an die Ukraine liefern. Der Krieg ist nicht zu drehen einfach, im Sinne eines Sieges über Russland. Das war immer illusorisch. Auch diese Ziele, die wir in der Vergangenheit hatten, die auch von Seiten der deutschen Außenministerin formuliert wurden, Rückeroberung der Krim, des Donbass oder die vernichtende Niederlage Russlands auf dem Schlachtfeld der Ukraine. Das war so weit weg von der militärischen Realität, wie man sich's nicht vorstellen kann. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man das einfach jetzt mal erkennt, dass wir sagen, ja, wir können noch weiter unterstützen, aber ich denke, wir müssen jetzt raus aus diesem Krieg in Waffenstillstandsverhandlungen. Und das wird auch passieren, ob wir Europäer wollen oder nicht. Und alleine einen Krieg durchstehen, weiter in der Ukraine, als einziger Unterstützer der Ukraine, ist auch überhaupt nicht zielführend und halten die Europäer auch nicht durch, weder politisch noch militärisch.
Wie lange kann die Ukraine ohne US-Militärhilfe durchhalten?
Also die US-Militärhilfe wirkt sich ja noch ein paar Monate aus. Ich denke, da ist auch so ein Mindestmaß an militärischer Stabilität. Man muss auch dazu sagen, dass die Russen ja nicht die Absicht haben, die ganze Ukraine zu besetzen, sondern letztlich nur den Donbass zu arrondieren. Das haben sie ja mit Masse auch schon getan. Und insofern reicht das allemal aus. Jetzt kommen die Signale, dass man in Richtung Waffenstillstandsverhandlungen will, Amerikaseits und auch von Seiten der Russen. Und insofern stellt sich die Frage jetzt gar nicht mehr, ob die Ukraine jetzt noch jahrelang da durchhalten soll, muss oder kann. Sie kann es nicht, vor allen Dingen personell nicht. Es ist nicht nur eine Frage der Waffenlieferungen. Wir Europäer müssten tatsächlich mit Truppen dort rein, um das militärisch auszugleichen. Aber das kann doch niemand ernsthaft wollen, vor allen Dingen jetzt nicht, wo die großen Mächte Russland und USA auf dem Weg sind, raus aus dem Konflikt. Wir sollten das doch begrüßen, dass es soweit ist. Und ich verstehe nicht manche Reaktionen von Seiten der von Politikern in Europa, auch hier in Deutschland, dass man jetzt weiter auf diesem bellizistischen Kriegspfad bleiben will. Wir sollten froh sein darüber, dass alles in diese Richtung geht.
Was fehlt der Ukraine eigentlich am meisten? Sie haben die Waffen angesprochen, die Soldaten, dann kommt aber noch das Geld hinzu, wo Selenskyj immer dafür weibelt. An was fehlt es der Ukraine eigentlich am meisten derzeit? Wo sind, jetzt aus Ihrer Sicht, auch militärisch gesprochen, wo sind die Probleme am dringendsten?
Naja, am dringendsten sind die Probleme, glaube ich, im personellen Bereich. Das kann man nicht mehr wegdeklinieren. Es sind ja Hunderttausende von wehrfähigen Ukrainern haben sich ins Ausland abgesetzt, was ich nicht verurteile, aber das muss man einfach sehen. Hunderttausende, ich glaube, es sind fast 300.000 davon leben allein in Deutschland, aber eben nicht nur in Deutschland. Und das große Problem der ukrainischen Streitkräfte ist das fehlende Personal. Das muss man einfach sehen. Dann sind natürlich Waffen nicht unwichtig, also die Artilleriemunition, die sie haben müssen, letztlich um ihre Stellungen zu halten, auch die Flugabwehrsysteme, das, was die Briten jetzt frei machen wollen für die Ukraine, ist schon sinnvoll, um sich dieser permanenten Luftangriffe der Russen zu erwehren. Ich denke mal, das ist eine sinnvolle Militärhilfe jetzt. Aber alles, was Angriffswaffen sind, also Raketen, Kurz-, Mittel-, Taurus, Drohnen, die also den Krieg in die Tiefe Russlands tragen können, sind jetzt kontraproduktiv und sie bringen auch nichts. Sie bringen nur eine Verschärfung, eine Eskalation, die wir jetzt auch nicht wollen. Sondern es geht jetzt einfach darum, wenn man so will, militärisch mit einer Minimaltherapie zu helfen, dass die Ukraine eine gute Basis bekommt für Verhandlungen. Aber ich denke, das ist Konsens mittlerweile in Europa.
Wenn es diese Militärhilfe der Amerikaner wegfällt, was kann die EU ersetzen und was kann die EU unmöglich ersetzen?
Also ich denke mal, dass die Europäer zeitweise helfen können. Aber ich glaube einfach, dass man auch sehen muss, wenn die Amerikaner aussteigen aus der Militärhilfe, das ist ja nicht nur etwas Materielles, sondern etwas Ideelles und Hochpolitisches. Sie zeigen ja damit, dass jetzt Schluss ist mit Krieg und dass man jetzt da rauskommen muss in Waffenstillstandsverhandlungen. Und das kann man nicht konterkarieren. Also alles, was wir jetzt noch liefern, kann nur dem Ziel dienen, die Verhandlungsposition der Ukrainer zu verbessern, aber nicht mehr den Krieg zu gewinnen oder einen kompletten, ich sag mal, das Gesicht des Krieges zu ändern. Das reicht alles nicht mehr. Und die politische Kraft der Europäer ist ja minimal. Es ist ja ein doch sehr zersplittertes Europa mit ganz unterschiedlichen Interessen. Die einen wollen Friedenstruppen schicken, die anderen halten das für verfrüht, wie die Deutschen. Der deutsche Kanzler hat das ja auch gesagt. Friedenstruppen bringen auch nichts, weil die Russen einen starken europäischen Streitkräfte-Footprint in der Ukraine mit Sicherheit nicht akzeptieren werden. Und ohne die amerikanische Unterstützung, sage ich Ihnen, wird daraus wirklich nichts. Wir bräuchten die Amerikaner dazu. Und wenn die nicht mitmachen, dann können wir auch diese sogenannte Friedenstruppe, die da jetzt diskutiert wird, komplett vergessen. Mal abgesehen davon, dass es ja eine Demarkationslinie geben wird, die über 1300 Kilometer lang ist. Also wie will man das mit ein paar tausend Mann sichern, überwachen, beobachten? Das ist militärisch einfach ein Unding. Dann braucht man tatsächlich mehr als 200.000 Mann, die Selenskyj gefordert hat. Aber das sehe ich nicht. Das bringen die Europäer nicht und das werden sie auch nicht machen können
Ja.
einfach.
Jetzt rein hypothetisch gesprochen, wenn jetzt die USA sich da zurückzieht, sich abseilt quasi aus diesem Konflikt, Europa sagt, wir stehen an eurer Seite. Selenskyj, wir halten dir bei. Meine Frage, ist es überhaupt realistisch, dass Europa ohne Amerika diesen Krieg weiter eskaliert oder ist das aus Ihrer Sicht militärisch völlig undenkbar, völlig unrealistisch?
Ja, das, was Sie sagen, Herr Zeller, ist richtig, ist vollkommen unrealistisch. Das ist politische Rhetorik, das ist politische Symbolpolitik, teilweise auch von Politikern, die von Militär und Krieg wenig Ahnung haben und gar nicht wissen, was das bedeutet, ein Krieg, ein europäischer Krieg. Ich sage Ihnen eins, wir haben jetzt 80 Jahre Kriegsende, Zweiter Weltkrieg in Deutschland. Viele wissen gar nicht mehr, was Krieg ist. Für ist das ein Ereignis, was weit weg ist. Am Fernsehen, da fliegen Jets und schmeißen Bomben. Wenn ein europäischer Krieg, aus diesem Ukraine-Krieg, kommt, wenn dieser Krieg aus dem Ruder gerät, dann ist vor allen Dingen Deutschland im Zentrum des Geschehens. Wir sind Aufmarschgebiet, wir sind logistische Drehscheibe, der NATO. Und es wäre, wenn dieser Zustand erreicht, haben wir alles falsch gemacht. Egal aus welcher Motivationslage heraus. Egal, ob man sagen kann, ja, wir wollten ja nur der Ukraine helfen. Wenn das passiert, ein europäischer Krieg, dann haben wir alles falsch gemacht, dann haben wir versagt. Aber die Europäer sind zum Krieg gar nicht in der Lage. Das ist zwar schade, aber es ist in dem Fall auch eine gute Nachricht. Und wenn
Ja.
die USA und Russland Frieden wollen und in Richtung Waffenstillstand gehen, werden die Europäer früher oder später sich diesem Zug anschließen müssen. Sie kommen ja manchmal vor, manche Äußerungen, also entschuldigen Sie den Vergleich, so wie bockige, pubertierende Kinder, also die jetzt ganz sauer sind, dass sie ihren Willen nicht bekommen haben. Und ich bin froh, dass manche Bellizisten in Europa diesen Willen nicht bekommen haben. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir jetzt eine amerikanische Administration haben, die in Richtung Frieden gehen will mit Russland. Das bedeutet nicht unbedingt, dass der Weltfrieden sicherer wird. Der amerikanische Präsident hat eine klare strategische Zielvorgabe. Er will sich konzentrieren auf China, auf den Mittleren Osten, vor allen Dingen in Iran, aber er will das mit Russland bereinigen. Und das ist ein Zeitfenster für uns Europäer, was total günstig ist und was wir einfach ergreifen müssen, vor allen Dingen Deutschland, was gut ist für Europa und auch für Deutschland.
Interessant ist ein Vorschlag von Macron, habe ich gelesen. Der schlägt eine Waffenruhe vor, allerdings, ich zitiere, in der Luft, auf See und im Bereich der Energieinfrastruktur. Was halten Sie davon, dass das nicht zu Lande, da nicht noch zu Lande drauf ist, am Boden? Wie beurteilen Sie diesen Vorschlag von Macron?
Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal wenig durchdacht, einen Monat. Ich glaube, der Zug geht auch in eine andere Richtung. Also die Amerikaner verhandeln ja schon intensiv mit den Russen in Istanbul über die Modalitäten eines Waffenstillstandes. Das wird ja in den europäischen Medien jetzt noch nicht so breit kommuniziert, ist ja auch, vieles ist ja noch geheim. Ich finde, man muss mal abwarten, wie der 9. Mai in Moskau zelebriert wird. Das ist ja 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Russen werden das sicherlich groß abfeiern, wie man das halt kennt aus der Vergangenheit. Und ich bin mal gespannt, ob Putin da den Donald Trump zu einlädt. Xi wird wahrscheinlich kommen. Und wenn das, sag mal, inszeniert wird, das ist natürlich auch eine Inszenierung, aber das hat eine hohe symbolhafte Bedeutung, dass wir nämlich auf dem besten Wege sind, weltweit in eine Tripolarität zwischen USA, Russland und China. Und dass die drei Länder es sind, die letztlich bestimmen, wo es lang geht. Und da muss man gucken, wo Europa bleibt dabei. Nicht? Also wir müssen halt schauen, dass wir uns jetzt letztlich in diese amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik eingliedern, einfinden und alles dafür tun, dass wir diesen kommenden Friedensprozess auch mit Russland konstruktiv gestalten und nicht destruktiv. Mir sind die Vorschläge aus europäischer Sicht im Moment dazu viel zu destruktiv und wir sollten uns einfach freuen darüber, über diese Entwicklung, statt sie zu bemitleiden.
Keir Starmer, der britische Premierminister, hat ja mehr oder weniger öffentlich jetzt Soldaten gefordert für die Ukraine, also britische Soldaten für Kiew. Was ist eigentlich aus Ihrer Sicht der große, der zentrale Irrtum in Europa?
Ich glaube, bezogen auf die Ukraine ist der große zentrale Irrtum gewesen, dass wir die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine einfach so durchziehen können, gegen die Befindlichkeiten Russlands. Dass wir denn geglaubt haben, die Russen würden es akzeptieren, dass westliche Truppen in der Ukraine stationiert werden im Zuge der russischen Grenzen und dass man dieses Land einfach sozusagen übernimmt und integriert in das Bündnis. Das war ein strategischer Fehler, den Trump nicht zu verursachen hat. Das sind die Vorgängerregierungen gewesen, die das auch forciert haben. Das muss man sehen. Also letztlich war es die amerikanische Außenpolitik der letzten 2 Jahrzehnte, die in dieses Fiasko geführt haben. Ich meine, man muss das auch sehen. Letztlich ist dieser Ukraine-Krieg auch nicht zugunsten des Westens ausgegangen. Genauso wenig wie der Afghanistan-Krieg, der Irak-Krieg, der Syrien-Krieg. Und der Libyen-Krieg und all diese Militärinterventionen der Vergangenheit. Also man kann es auch so sehen, die Amerikaner haben uns hier wieder in ein Fiasko geführt und verlangen jetzt von den Europäern, so wie bei den anderen Kriegen auch, dass wir letztlich die Scherben aufsammeln. Bei Irak, Syrien waren es die Flüchtlinge zum Beispiel, die Ströme nach Europa, auch die Instabilität insgesamt in der Region. In Afghanistan hieß es auch jahrelang, mit den Taliban darf man nicht verhandeln. Am Ende haben die Amerikaner verhandelt und der Krieg war zu Ende und wir sind nach Hause gegangen. Und hier in der Ukraine zeichnet sich das ähnlich ab. Es ist ein Fiasko und der Trump will da raus aus dieser militärischen Interventionslogik. Und das ist auch ein gutes Signal. Also ich habe lieber einen amerikanischen Präsidenten, der Deals macht weltweit, wirtschaftliche Übereinkommen mit Kontrahenten abhält und abstimmt, als Kriege zu führen. Ich finde das sehr positiv und wir sollten das auch entsprechend würdigen, auch wenn die Methoden der neuen amerikanischen Administration manchmal wirklich stillos und schwer zu verdauen sind, wie der Auftritt des Außenministers hier vor kurzem in München bei der Sicherheitskonferenz.
Was müssten die Staatschef der EU jetzt unternehmen? Was wäre aus Ihrer Sicht jetzt im Interesse Europas, im Interesse des Kontinents?
Ja, ich glaube, dass wir unseren Beitrag leisten, natürlich bei der Stabilisierung der Ukraine. Das ist aber vor allem eine wirtschaftliche Aufgabe. Eine finanzielle ist es natürlich auch, eine gesellschaftspolitische auch. Das Land ist ja wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Und ich halte jetzt eine NATO-Mitgliedschaft für politisch mausetot, aber auch eine EU-Mitgliedschaft für weit entfernt von der Realität. Das wird sicherlich nicht in den nächsten Jahren laufen. Man muss auch aufpassen bei der EU-Mitgliedschaft. Wir haben im EU-Vertrag eine starke Beistandsverpflichtung im Artikel 42, die noch bindender ist als im NATO-Vertrag. Also realistischer wäre so eine Form der privilegierten Partnerschaft für die EU, dass sie Europa einfach hilft beim Wiederaufbau letztlich auch der Ukraine, dass man auch die Möglichkeit schafft, dass die ukrainischen Flüchtlinge wieder zurückkehren können. Ich sehe Europa eher in diesem Bereich. Und Friedenstruppe kann man eigentlich auch vergessen. Also wenn die Amerikaner und Russen sich geeinigt haben, dann ist das so. Die Amerikaner wollen Russland aus diesem engen Bündnis mit China raushaben. Das ist so ein sehr starker Drive in der Republikanischen Partei, weil sie geostrategisch sagen, China ist unser Hauptherausforderer. Und man sieht Russland dann eher im westlichen Lager. Und dieser Prozess ist gut für Europa auch, damit wir diesen Krieg in Europa dann auch eingehegt und beendet kriegen. Ich finde das alles sehr positiv, was jetzt abläuft. Und da sollte sich Europa konstruktiv beteiligen. Und Friedenstruppen ist viel zu früh. Ja, vielleicht gibt es eine Beobachtermission, vielleicht, die könnte ich mir vorstellen, irgendwann, wenn man das durchdekliniert hat, was das überhaupt bedeutet, Waffenstillstand und über die Modalitäten gesprochen hat. Aber wir müssen auch raus aus diesem kalten Kriegsmodus mit Russland. Amerika will das gar nicht mehr. Und unsere Politiker müssen in den neuen Film rein, den Donald Trump begonnen hat. Die sind auch in dem alten Film von Präsident Biden und der alten Administration und das ist vorbei.
Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, hat direkte Gespräche der EU mit Russland gefordert. Entschuldigen Sie bitte. Glauben Sie, das würde überhaupt irgendetwas bringen derzeit?
Ich glaube, das bringt nichts mehr, weil Viktor Orban hat ja aus meiner Sicht während seiner EU-Ratspräsidentschaft wirklich etwas Gutes getan, indem er nach Kiew, nach Moskau geflogen ist, auch nach Peking, dann mit der amtierenden amerikanischen Regierung, mit Biden gesprochen hat und auch schon mit Donald Trump. Das hätte ich mir gewünscht das habe ich mir monatelang gewünscht von einem europäischen Politiker. Das ist ja nie passiert. Und insofern, ich bin kein Orban-Fan, aber im Grunde genommen hat er sich da richtig verhalten. Und ich meine, man kann es ganz krass sagen. Also was Europa macht, ist vollkommen uninteressant, nicht? Also wenn wir unbedingt unsere Friedenstruppe haben wollen, sollen wir doch dahin schicken. Die kann eh nicht kämpfen. Ohne Amerika ist die eh nicht nachhaltig, sag ich mal. Und es bringt nichts, weil das Gesamtszenario ein anderes ist. Und wir müssen uns einfach anders aufstellen. Und da ist Deutschland auch gefordert. Also ich meine, im Moment ist ja Großbritannien und Frankreich da am Drücker. Und wir müssen uns da auch wieder einfügen mit der neuen Regierung. Und ich hoffe, dass die neue Regierung das schafft einfach. Denn die jetzige ist natürlich sehr schwach, die Ampelregierung und Scholz natürlich auch, der ist abgewählt. Aber die neue Regierung ist eben auch problematisch. Also wir haben die SPD, hat das schlechteste Wahlergebnis seit 80 Jahren reingefahren. Die steht politisch am Abgrund, kann sich letztlich auch politisch nur profilieren, eher nach links, würde ich mal tendenziell sagen, weil es da eben auch eine starke Linkspartei gibt. Und Merz kann sich eigentlich auch nur profilieren, eher nach rechts. Und ich weiß nicht, wie das laufen soll in der jetzigen Konstellation. Das ist sehr spannend. Man wird abwarten, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Aber wie gesagt, die sicherheitspolitische Entwicklung in Europa wartet da nicht auf uns. Wir müssen da jetzt einfach ran.
Sie waren sicherheitspolitischer Berater, langjähriger sicherheitspolitischer Berater von Angela Merkel, der ehemaligen Bundeskanzlerin. Was würden Sie in der aktuellen Lage einem Friedrich Merz, dem zukünftigen, mit Sicherheit zukünftigen Bundeskanzler Deutschland, was würden Sie ihm derzeit raten?
Ja, ich würde ihm raten, nach der Regierungsbildung eben es so zu machen, dass er vor allen Dingen mit Polen und Frankreich in diesem Format des Weimarer Dreiecks weiter agiert und dass man ein starkes Kerneuropa schafft. Das ist eine alte Idee. Es ist auch eine alte Forderung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, in der ich selber mal gearbeitet habe, dass man das einfach, dass man sich dort zusammentut und dass man stärker dann sich abstimmt in diesem Bereich, auch was die Ukraine anbelangt. Und da sehe ich vor allen Dingen die wirtschaftliche Wiederaufbauleistung der Ukraine. Und dass man dann auch etabliert, auch deutscherseits, eine neue Ostpolitik, die brauchen wir. Und zwar vor allen Dingen in Richtung China, gar nicht so sehr in Richtung Russland. Wir müssen einfach auch deutlich machen, dass wir kein Interesse haben an einem neuen Kalten Krieg und diesmal nicht mit Russland, sondern mit China. Und wir müssen schauen, dass wir auch das Verhältnis zu Russland wieder reparieren, das wir in den letzten 3 Jahren in der Ampelregierung richtig massiv beschädigt haben. Das ist wichtig. Und vor allen Dingen natürlich einen Draht in die neue amerikanische Regierung finden. Das ist schwierig für Deutschland, weil wir haben auch im amerikanischen Wahlkampf massiv auf Biden gesetzt, auf die abgewählte demokratische Administration. Wir haben massiv gegen Trump gearbeitet und die Republikaner und das rächt sich jetzt natürlich. Und wir haben natürlich im Ukraine-Krieg auch massiv auf Zelensky gesetzt und die Gespräche mit Moskau verweigert. Und aus diesem Modus müssen wir raus. Wir müssen mit den Amerikanern klarkommen, weil sie sind unser wichtigster Verbündeter, nicht? Und wir müssen mit Russland klarkommen, weil wir sonst keinen Frieden in Europa kriegen.
Das ist ja besonders interessant, dass der Transatlantiker Merz, der sich immer und überall als Amerika-Freund eigentlich hervorgetan hat, jetzt besonders scharf gegen Washington schießt. Dass er gegen Russland schießt, daran hat man sich ja fast mittlerweile eigentlich gewöhnt. Wie beurteilen Sie diesen konfrontativen Kurs von CDU-Chef Friedrich Merz, der jetzt in beide Richtungen geht, gegen Moskau, aber auch neuerdings gegen Washington?
Ja, ich glaube, er soll sich einfach nicht übernehmen. Ich meine, wir brauchen die Amerikaner militärisch, auch für die neue Organisation der Verteidigung, der NATO-Verteidigung hier in Europa, nicht? Die NATO hat Nachholbedarf, Deutschland auch militärisch. Wir müssen besser werden, wir müssen unsere Streitkräfte besser in Schutz bringen, wir müssen eine neue vorne Verteidigung organisieren. Das ist alles wichtig. Wir müssen auch militärische Stärke gegenüber Russland zeigen. Das ist wichtig. Aber wir brauchen eben auch gleichzeitig Dialog, Interessenausgleich, Entspannung. Also wir brauchen das, was immer konstitutiv war für die NATO, diese Verbindung von militärischer Abschreckung und Stärke und Dialog und Interessenausgleich. Und das zweite, dieses zweite Element haben wir in den letzten 3 Jahren komplett vernachlässigt. Und das müssen wir wieder hinkriegen. Und da ist Deutschland eben auch gefordert, ne? Und ich denke, das geht nur mit den Amerikanern zusammen. Und da muss man einen Modus Vivendi einfach finden. Und ich denke, das wird einfach Aufgabe der neuen Regierung sein. Und ich hoffe, dass die schnell gebildet ist und dass wir da schnell ja, Tritt fassen.
Haben Sie das Gefühl, Politiker wie Merz, er ist ja nicht der Einzige, aber auch vor allem die Medien, die jetzt gegen Washington schießen, die haben ein bisschen vergessen, dass die Amerikaner eigentlich unsere Freunde sind?
Ja, das stimmt. Also ich meine, unsere Medien haben auch massiv immer auch im Wahlkampf gegen Trump geschossen. Ich meine, wir haben auch in den öffentlich-rechtlichen, also wir haben ja Umfragen mittlerweile, dass die Berichterstattung über Donald Trump, alles, was darüber berichtet wird, zu über 90% negativ war. Da müssen wir mit aufhören. Der amerikanische Präsident ist demokratisch gewählt worden. Die Mehrheit der Amerikaner will einen wollte diesen Machtwechsel, wenn man so will. Das heißt nicht, dass wir alles mitmachen müssen, was Amerika uns vormacht. Aber ich muss sagen, man muss auch raus aus dieser permanenten, diesem Dauerfeuer auf Donald Trump und die Republikaner und Amerika, weil sie sind der einzige Garant unserer Freiheit, unserer Sicherheit in Europa. Das ist so. Und deswegen müssen wir, im Gegenteil, wir müssen mit den Amerikanern auch reden. Wir müssen diese Trittbrettfahrerei für Amerika natürlich beenden. Also was falsch war, war einfach, dass wir 3 Jahre lang letztlich, was Ukraine anbelangt und Russland, das nachgemacht haben, was in Washington vorgemacht wurde. Das war auch sicherlich ein Fehler. Und wir brauchen auch mehr Autonomie gegenüber Amerika. Aber wir erhalten unsere Freiheit, unsere Demokratie in Europa auch nur zusammen mit den Amerikanern. Ich bin überzeugter Transatlantiker. Übrigens mehr denn je, gerade mit Blick auf die neue amerikanische Administration. Ich bin heilfroh, dass Trump, also was den Ukraine-Krieg anbelangt, da wirklich auf der richtigen Schiene ist. Und alles, was er sagt dazu, habe ich übrigens in den letzten 2,5 Jahren auch gesagt. Ich habe dafür viel Kritik eingefahren, aber ich freue mich heute, dass wenigstens von der Seite aus das genauso gesehen wird.
Was ist, wie lautet Ihre wichtigste Erkenntnis nach 3 Jahren Krieg in der Ukraine?
Ja, die wichtigste Erkenntnis ist im Grunde genommen, fang nie einen Krieg an, den du verlieren kannst am Ende. Setze dir vor allen Dingen realistische politische Ziele, bevor du in den Krieg ziehst oder bevor du Waffen lieferst. Mach ein Konzept, was ist erreichbar? Das haben wir alles nicht gemacht. Es gab nie realistische politische Ziele bei der Unterstützung der Ukraine. Die gab es einfach nicht. Und dann vor allen Dingen, hab immer auch ein strategisches Konzept, wie du aus diesem Krieg rauskommst. Denn letztlich der Frieden ist ja das Ziel des Krieges. Und auch dazu hatten wir nie eine Antwort europäischerseits. Wir haben einfach nur Waffen geliefert. Sinnlos Waffen geliefert, ohne überhaupt den Versuch zu machen, mit den Russen zu reden. Das war verpönt. Putin war eben alles, weiß ich nicht, von Hitler bis zum krankhaften Dämon und wie auch immer. Es war eine hochemotionalisierte Debatte, vollkommen weg auch von der militärischen Lage im Lande. Also der amerikanische Generalstabschef Mark Milley, den ich auch gut kenne, der hat Ende 22 schon gesagt, es gibt keine militärische Lösung für diesen Krieg. Und er hatte Recht behalten. Und alle, die das gesagt haben, das waren nur wenige, haben Recht behalten. Und die Mehrheit hat hier eine Kriegsrhetorik hingelegt, einen Bellizismus, wie ich noch nie erlebt habe in Deutschland. Und dann weit weg von der Realität, komplett irrational. Und Gott sei Dank sind wir da raus.
Glauben Sie, dieser Krieg ist militärisch? Meine Mille hat das 2022 gesagt. Jetzt Stand heute, ist dieser Krieg realistischerweise irgendwie noch zu gewinnen für die Ukraine?
Nein. Nein, nein, auf keinen Fall. Es war letztlich früh absehbar, dass es keine militärische Lösung gibt. Ich meine, das, was jetzt die Europäer am Sonntag in London jetzt beschlossen haben, dass man weiter unterstützt, aber mit dem Ziel, die Verhandlungsposition der Ukraine zu stärken für Waffenstillstandsverhandlungen, für Friedensverhandlungen und dass man einen Friedensplan erarbeitet, das ist richtig. Das hätte man vor 3 Jahren schon machen müssen. Diese Kombination hat einfach gefehlt. Dass man Waffen liefert, der Ukraine geholfen hat und hilft, ist ja richtig. Aber dieser Link zu Verhandlungen hat immer gefehlt und jetzt ist er wieder da. Aber das verdanken wir nicht der Einsicht der Europäer, sondern einfach dem Druck aus Washington, weil sie nichts anderes wollen als das.
Aber Sie sagen, also der Druck ist eigentlich hauptverantwortlich und weniger, dass es allmählich dämmert in Europa. Oder sehen Sie das auch phasenweise, zeitweise bei einzelnen Personen? Dämmert es allmählich?
Ja, es dämmert schon. Also man merkt schon eine andere Rhetorik. Also in den letzten Wochen und Monaten, also diese Militär, diese Wunschkonzerte über den nahen Sieg über die Russen in der Ukraine, die sind ja komplett weg. Das hatten wir im letzten Jahr ja noch ganz massiv, auch weit weg von der militärischen Realität vor Ort. Das hat man nicht mehr und viele müssen halt die Kurve kriegen jetzt. Ich kann das auch verstehen. Also alle die, die voll auf diese Kriegsrhetorik gesetzt haben, die zu nichts geführt hat, außer dem sinnlosen Blutvergießen von jungen Soldaten, Ukrainern und Russen, die nicht das Geld hatten, sich ins Ausland abzusetzen. Die müssen ja irgendwo sich wieder neu finden und ich hoffe, das gelingt auch. Und ich denke, der Druck aus Washington ist einfach da und wie gesagt, die Europäer haben da auch keine große Gestaltungsfreiheit. Und wir sind gut beraten, wenn wir uns da einfach einfügen. Es bleiben noch genug Hausaufgaben über. Und es gibt sicherlich auch die Aufgabe der ukrainischen Armee, den Streitkräften im militärischen Bereich, in der Sicherheitspolitik zu helfen in der Zukunft. In einem Land, was neutral ist, was nicht NATO-Mitglied ist. Aber was man an Europa auch heranführen muss. All diese Aufgaben sind realistisch und denen sollte man sich auch stellen und jetzt nicht bockig sagen, wie noch neulich in einer Talkrunde, ja, dann müssen wir eben Krieg mit Russland führen. Das ist komplett töricht, weil es auch nicht im europäischen Interesse ist.
Und wie würden Sie die Medien heute beurteilen? Wird es da auch langsam ein bisschen entspannter? Dämmert es da auch langsam oder ist man da immer noch in der Einfaltigkeit gefangen und voll auf Kriegsmodus gestimmt?
Ja, das ist zum Teil noch der Fall. Ich habe auch in der medialen Begleitung des Ukraine-Krieges immer sehr bedauert, dass wir da eine ziemlich einseitige Berichterstattung zum Teil hatten und das gesamte Lagebild überhaupt nicht angemessen abgebildet wurde. Wir hatten eine viel offenere Diskussion, zum Beispiel in den USA. Ich hatte über Weihnachten amerikanische Freunde hier, die das auch gesagt haben, dieses Pro und Contra auch zwischen Republikanern und Demokraten, auch was den Krieg in der Ukraine anbelangt. Hier gab es ja nur eine Mainstream-Meinung und alle Abweichler wurden mehr oder weniger niedergemacht. Das hatte man in den USA nicht und es ist ja Zeichen eines freien Landes auch, dass man das einfach zulässt. Und wir fordern in Deutschland immer sehr viel Vielfalt, meinen damit ethnische, sexuelle oder religiöse, aber dazu gehört auch im geistigen Bereich, auch in der Beurteilung von Krieg und Frieden, gehört Vielfalt. Und das war mir insgesamt zu einfältig, sag ich mal, die Politik gerade der Ampelregierung.
Sie haben ja da in den letzten Jahren ordentlich aufs Dach gekriegt, weil Sie sich geäußert haben, wie Sie sich geäußert haben. Dabei haben Sie rückblickend betrachtet eigentlich immer stets das gesagt, was heute eigentlich ja der Fall ist. Was Trump sagt, militärisch sei da nichts mehr zu holen, man müsse auf Dialog, man müsse auf Verhandlungen setzen. Herr Watt, kommen eigentlich nun nach 3 Jahren, nachdem Sie da zuverlässig die Wahrheit gesagt haben, kommen da nach all diesen Schmährufen aus medialer Seite, kommen da eigentlich die Journalisten und klopfen Ihnen auf die Schultern und sagen, ja, Sie hatten recht, oder ist das überhaupt nicht der Fall?
Ach, wissen Sie, das ist für mich nicht wichtig. Also ich habe neulich in einer Fernsehgeschichte da mit dem Norddeutschen Rundfunk, da hatte ich zum Schluss, hat mich die Moderatorin gefragt, Herr Fahrt, Sie gelten ja als sehr umstritten und Sie werden ja gelobt von Sarah Wagenknecht, von Alice Weidel und sogar von dem SPD-Urgestein Klaus von Dohnanyi. Was macht das mit einem? Und da habe ich gesagt, na ja, ich bin gehöre keiner Partei an. Ich bin, sehe mich als unabhängigen Sicherheits- und Militärexperten. Ich stehe auf keiner Payroll. Ich will nichts mehr werden und ich bin auch kein Lohnschreiber für irgendwelche Institutionen. Und da muss ich damit leben können, dass man Lob und Tadel von der Seite oder von jener Seite bekommt. Es ist für mich wirklich nicht wichtig, aber wichtig ist schon, deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, Ernstfall für Deutschland, dass wir nicht leichtfertig in einen europäischen Krieg hineinschlittern, weil das für mein Land nicht gut ist, weil wir dann mittendrin wären. Und ich habe einfach den Appell auch an unsere Politiker, dass sie sich das nochmal vor Augen führen, jetzt gerade in dem Jahr, wo der letzte Krieg 80 Jahre vorbei ist, was Krieg in Deutschland bedeuten würde. Und dass es darum gehen muss, den zu verhindern. Krieg ist für Deutschland keine Option. Ich sage das nicht als Pazifist, sondern als Realist, als militärischer Realist. Wenn wir in einem europäischen Krieg landen, weil der Ukraine-Krieg aus dem Ufer läuft, dann haben wir alles falsch gemacht. Dann haben wir alles vergeigt auf Deutschland und dann haben wir aus der Geschichte nichts gelernt.
Letzte Frage. Was haben Sie in den letzten 3 Jahren über die Politiker gelernt?
Oh Gott, ich muss das, glaube ich, alles noch verarbeiten, Herr Zeller. Ich kann, ja, mir wird manchmal Angst und Bange. Ich bin da so hin und her gerissen. Ich wünschte mir mehr Autonomie Deutschlands auch in seiner Außen- und Sicherheitspolitik, auch Unabhängigkeit vor allen Dingen von den USA, mehr das Besinnen auf die nationalen Interessen in unserer Politik. Aber dann, wenn ich dann sehe, was da so alles unterwegs ist als Politiker, dann bin ich wieder heilfroh, dass die Entscheidungen über Krieg und Frieden nicht mehr in Berlin fallen. Also ich bin hin und her gerissen, aber ich habe so ein abschließendes Urteil für mich persönlich noch nicht gefällt. Aber es ist schon sehr enttäuschend, die letzten 3 Jahre erlebt zu haben, ja, mit welcher Ignoranz, Leichtfertigkeit man mit Krieg umgeht. Das ist schon ziemlich erschreckend. Also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht all das, was wir aufgebaut haben nach dem letzten Krieg, im Grunde genommen zur Disposition stellen, weil wir vergessen haben, was Krieg in Deutschland und für Deutschland bedeutet. Also das ist ernsthaft. Ich sage das nicht als, wie gesagt, nicht als Pazifist überhaupt nicht, sondern als Realist, weil wir sehr nah dran sind an einem europäischen Krieg, wenn wir nicht aufpassen. Deswegen bin ich ein Stück weit erleichtert, dass jetzt die Signale aus Washington andere sind als noch vor den amerikanischen Wahlen.
Allerletzte Frage. Was hat Sie in den letzten 3 Jahren am meisten gefreut?
Was hat mich gefreut? Ich weiß es nicht, was in welcher Hinsicht meinen Sie das, Herr Zeller? Also
Was hat Ihnen die Kraft gegeben, um weiterzumachen? Was hat Sie da dazu geführt, den Optimismus quasi an die Menschheit, an die Welt nicht zu verlieren? Was hat Sie immer wieder aufgerichtet, obwohl Sie so niedergemacht wurden?
ja, das stimmt schon. Ich habe mir schon die Frage gestellt, warum machst du das eigentlich? Und am Ende glaube ich, ich will jetzt nicht theatralisch malen, aber am Ende bin ich Soldat und fühle mich an meinen Eid gebunden, tapfer für mein Land einzustehen und zu kämpfen. Diesen Eid habe ich mal als 18-jähriger junger Soldat geschworen. Und das war letztlich das letzte, wie soll man sagen, Asyl, wo ich gesagt habe, nein, da bin ich kompromisslos und ich spreche das an, weil ich nicht will, dass unser Land in einen Krieg abrutscht. Und darum geht es mir. Deswegen bin ich ja auch Soldat geworden und deswegen habe ich mich da auch engagiert und mich großer Kritik ausgesetzt. Das weiß ich. Es war nicht immer einfach, aber ich stehe dazu und bereue das auch nicht.
Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles Gute.
Ihnen auch, Herr Zeller. Vielen Dank.